Und zwar haben dort Wissenschaftler der Stanford-Universität in Kalifornien und des ARC-Instituts künstliche Intelligenz verwendet, um ein neues Virus herzustellen. Und das sorgt natürlich für ziemliche Diskussionen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 9. August 2026 in New York. Was ich mir gedacht habe, dass ich diesmal mache, ist ein kleines Sommer-Update, was Virologie betrifft. Es gibt dabei interessante News-Stories, über die ich gern reden würde. Und fangen wir gleich mal in der Schweiz an. Also in der Schweiz gab es Nachrichten im Juli, also vor ein paar Wochen, dass Tausende von Kühen erkrankt sind. Und zwar mit Symptomen wie Fieber, Durchfall, nichts mehr gefressen und die Milchproduktion ist zurückgegangen. Diese Symptome haben so 14 bis 21 Tage angehalten. Soweit ich weiß, sind keine Tiere gestorben. Und man hat am Anfang gedacht, naja, vielleicht ist das die Hitze. Also die extreme Hitze könnte sowas theoretisch auch auslösen. Spielt vielleicht im Endeffekt eine Rolle, aber das war es nicht. Vor ein paar Tagen hat das Schweizer Institut für Virologie und Immunologie von der Universität Bern, das ist, glaube ich, das Referenzzentrum für Virologie in der Schweiz, verlautbart, dass sie eben ein Virus gefunden haben, das diese Kühe infiziert hat und diese Symptome auslöst. Und zwar handelt es sich dabei um ein neues Orthopunia-Virus, das zur Simbo-Gruppe gehört. Das hört sich jetzt alles sehr exotisch an, ist es aber nicht unbedingt. Die Simbo-Serogruppe von Orthopunia-Viren, da gehört auch das Schmallenberg-Virus dazu. Das ist 2011 in Europa entdeckt worden. Das Akapane-Virus und ähnliche Viren, das ist eine Gruppe von ungefähr 25 Viren, die eben ähnliche Symptome auslösen. Also eben Fieber, Durchfall, die Tiere fressen weniger, produzieren keine Milch. Die Viren, diese Viren in dieser Gruppe infizieren im Fall Bauhufer wie im Rinder und können aber auch zu Fehlgeburten bzw. Totgeburten führen oder zu Missbildungen bei neugeborenen Kälbern zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Schweiz schon beobachtet hat, aber dieses Virus könnte das theoretisch auch auslösen. Was sind jetzt Orthopunia-Viren? Über Punia-Viren haben wir schon gesprochen. Das sind RNA-Viren, dem RNA-Genom mit großteils negativer Polarisierung, haben drei Genomsegmente, L, Large, M, Medium, S, Small, haben eine Lipidhülle und sind so 80 bis 120 Nanometer im Durchmesser. Das M-Segment kodiert für ein Glykoprotein, das eben in dieser Lipidhülle sitzt. Also das Virus, das jetzt entdeckt wurde, ist neu. Das ist ein neuer Stamm, aber grundsätzlich kennt man diese Viren. Man weiß, dass diese Viren solche Erkrankungen auslösen können. Und man weiß auch, dass die von Gnitzen übertragen werden. Also Gnitzen sind Stechmücken. Weiß ich nicht, ob man die als Mücken bezeichnen darf. Bin kein Insektenforscher. Aber eben Gnitzen, die stechen auch. Ganz kleine Mücken. Und das sind vor allem Culicoide Spezies. Die übertragen eben viele dieser Orthopunia-Viren. Und es ist so, in Europa ist diese Gnitzenpopulation nimmt zwischen Juli und September stark zu. Das heißt, die Annahme ist jetzt, dass sich diese Fälle wahrscheinlich weiter ausbreiten werden, dass es vielleicht noch zu mehr Fällen kommen wird, weil eben diese Gnitzenpopulation, von der man annimmt, dass die das überträgt, auch zunimmt. Und es gibt mittlerweile, soweit ich weiß, auch schon Fälle in Süddeutschland. Soweit mir bekannt ist, gibt es noch keine Fälle in Österreich. Das wäre aber auch nicht verwunderlich, wenn es zu Fällen in Österreich kommen würde. Ich habe die Hitze früher erwähnt, das kann auch eine Rolle hier spielen. Vielleicht ist es so, dass die Hitze die Tiere schwächt und dass sie deshalb anfälliger für diese Infektionen werden. Ja, neues Bunia-Virus, Orthopunia-Virus in der Schweiz. Was man auch dazu sagen sollte, das infiziert Kühe in dem Fall, hat aber ein relativ niedriges zoonotisches Potenzial. Was heißt das? Zoonotisch heißt, dass ein Virus eben von Tieren auf Menschen überspringt. das sieht man bei dieser Gruppe von Orthopunia-Viren, die eben zu dieser Simbo-Gruppe gehören, wie dem Spallenberg-Virus, eben nicht im Normalfall. Das heißt, das Risiko für Menschen hier ist sehr, sehr gering. Muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es ist natürlich ein Problem für Bauern, ein Problem für Kühe und ein Problem für die Milchproduktion. Ja, die zweite News Story betrifft den Ebola-Outbreak, den Bundibugyo-Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Da haben wir schon mal eine Episode darüber gemacht und schon damals gab es recht viele Fälle und einen ziemlichen Anstieg an Fällen und das ist leider so weitergegangen. Also wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, am 24. Juli haben die Fallzahlen 3000 überschritten in der DRC. Am 7. August waren es dann schon 4.000, also das ist nicht so viel Zeit dazwischen, das ist ein rapider Anstieg und mittlerweile haben wir etwa 4.100 Fälle und etwa 1.900 Todesfälle. Also das ist schon relativ viel. Ebola ist natürlich sehr problematisch, sehr pathogen, hohe Mortalitätsrate und das ist jetzt mittlerweile der zweitgrößte Ebola-Ausbruch in der Geschichte. Der größte war mit Ebola Zaire, also das ist eine andere Ebola-Spezies. Der war vor etwa 10 Jahren in Westafrika, aber das ist eben jetzt der zweitgrößte. Soweit ich weiß, gibt es keine neuen Fälle in diesem Ausbruch in Uganda. Das ist ein Nachbarland von der Demokratischen Republik Kongo. Da gab es am Anfang einige Fälle, auch in Kampala, in der Hauptstadt. Ich glaube, da sind keine neuen Fälle dazugekommen, das ist schon mal gut. Und seit der Ausbruch begonnen hat, gab es auch drei Fälle außerhalb von Afrika. Das sind Leute, die haben sich nicht dort infiziert, die haben sich in Afrika infiziert, sind dann ausgeflogen worden, beziehungsweise sie sind ausgereist. Zwei davon sind eben Leute, die nach Deutschland evakuiert wurden und dort behandelt wurden. Soweit ich weiß, sind die beide wieder gesund. Und dann gab es einen Fall in Frankreich und ich glaube, die Person hat sich auch wieder erholt. Also außerhalb der Demokratischen Republik Kongo tut sich nicht viel, was gut ist. In der DRC, die Provinz, die am meisten betroffen ist, ist Ituri. Da sind etwa 90% der Fälle aufgetreten. Aber andere Provinzen sind leider auch betroffen. Outaouais ist eine dieser Provinzen. Kann leider kein Französisch, ich habe das sicher sehr falsch ausgesprochen. Eine weitere Provinz, die betroffen ist, ist North Kivu. Und dann ist auch eine Provinz relativ weit westlich in der DRC betroffen, nämlich Jobo. Wie gesagt, es schaut so aus, als würden die Fallzahlen ziemlich raufgehen. Das ist eine sehr schwierige Situation dort. Einerseits ist es Konfliktgebiet, ein Bürgerkriegsgebiet mit relativ vielen bewaffneten Parteien, die das Eingreifen von medizinischem Personal natürlich sehr schwierig machen. Andererseits hat man auch nicht viel, das man einsetzen kann gegen diesen relativ seltenen Stamm oder diese seltene Spezies von Ebola, dieses Bundibugyo-Ebola. Aber es gibt ein paar positive Updates. Im Juli haben einige klinische Studien begonnen. Einerseits hat man begonnen, Therapien zu testen in der DRC, in klinischen Studien. Einerseits Remdesivir, das ist ein Polymerase-Inhibitor. Den kennen wir schon von Covid-19, der ist auch gegen Covid-19 oder gegen SARS-CoV-2 eingesetzt worden. Den testet man jetzt, weil der eben in der Zellkultur gegen Ebola-Viren auch aktiv ist. Und man testet auch einen Antikörper-Cocktail, der nennt sich MPB-134, der eben auch Aktivität gegen Ebola-Bundibugyo hat. Und wenn das funktioniert, könnte man mit diesen beiden Medikamenten dann natürlich Leute, die schon infiziert sind, behandeln, beziehungsweise auch Leute, die Kontakt mit Infizierten hatten und potenziell infiziert sind. Das wäre natürlich super, wenn sich herausstellt, dass eines oder beide dieser Medikamente funktionieren. Man hat auch angefangen, in Phase 1 Studien spezifische Impfstoffe für Bundibugyo zu testen. Die gab es ja im Prinzip nicht. Es gibt nur zugelassene Impfstoffe gegen Ebola Zaire. Das ist eine andere Spezies, die eben substanziell anders ist, was die Sequenz betrifft. Und man testet eben jetzt spezifische Bundibugyo-Impfstoffe. Das hat auch im Juli begonnen. Einer dieser Phase-1-Studien ist mit einem Adenovirus-Vektor, Impfstoff, und zwar mit dem altbekannten Chadox-Vektor, dem im AstraZeneca-Impfstoff für Covid-19 eingesetzt wurde. Die Universität Oxford hat den im Prinzip neu engineert, damit er eben dieses Glykoprotein vom Bundibugyo Ebola herstellen kann. Und da ist eben gerade eine Phase 1-Studie losgegangen in Großbritannien. Die zweite Phase 1-Studie mit dem Bundibugyo-spezifischen Impfstoff wurde in Kanada gestartet. Und das ist ein mRNA-Impfstoff, der eben auch für das Glykoprotein von Bundibugyo Ebola kodiert. Und der wird von der Firma Moderna hergestellt. Also es sind zwei Technologien, die man schon für Covid-19 eingesetzt hat, die man eben jetzt für dieses Bundibugyo Ebola einsetzt. Man kann sich natürlich fragen, warum diese Phase 1-Studien in Großbritannien und in Kanada begonnen haben und nicht in der Demokratischen Republik Kongo. Normalerweise ist es so, wenn man neue Impfstoffe herstellt, die eben noch nicht in Menschen getestet wurden, testet man die zuerst mal in Industrieländern, in Europa, in Nordamerika. Es wird nicht so gern gesehen, dass man diese Impfstoffe dann direkt zuerst in einem afrikanischen Land testet, sondern man schaut sich mal die Sicherheit in Nordamerika, in Europa an. Und wenn der Impfstoff sicher ist und eine entsprechende Immunantwort induziert oder hervorruft, dann startet man meistens Phase 2 Studien in dem Ausbruchsgebiet. Also mal schauen, was da rauskommt, aber es ist anzunehmen, dass diese Impfstoffe funktionieren werden. Was man auch macht, ist, es gibt ja eben gegen Ebola Zaire, gegen diese andere Spezies, einen Impfstoff, der passt zwar nicht zu Bundibugyo, aber man hat in Affenstudien gesehen, dass es zumindest teilweise einen Schutz gibt, wenn man diesen Ebola Zaire Impfstoff verwendet. Der basiert auch auf einem viralen Vektor, einem Vesicular Stomatitis Virus. Wenn man den verwendet in Affen, dann gibt er zumindest einen teilweisen Schutz gegen Bundibugyo, obwohl er eben nicht ganz dazu passt. Und da der zugelassen ist und man weiß, dass der sicher ist und der wird eben auch für Ebola Zaire eingesetzt, der ist auch schon in der DRC eingesetzt worden, hat man jetzt eine Phase 3 gestartet, um sich anzuschauen, ob der vielleicht einen teilweisen Schutz bieten könnte. Und den setzt man eben jetzt im Ausbruchsgebiet ein und vielleicht ergibt sich da wirklich zumindest ein teilweiser Schutz. Das wäre schon mal super. Bei einer Erkrankung, wo die Mortalitätsrate bei 50% liegt, ist auch ein teilweiser Schutz besser als nichts. Und es kann schon sein, dass da kreuzreaktive Antikörper bzw. T-Zellen einen gewissen Schutz bieten. Den Impfstoff könnte man natürlich dann sofort ersetzen mit diesen spezifischen Bundibugyo-Impfstoffen, sobald die mal weiter in der Entwicklung sind. Also, um das zusammenzufassen, leider steigen die Fallzahlen in diesem Ausbruch und ich glaube, es ist sehr schwierig, das einzudämmen. Es kann sein, dass das noch bis Jahresende weitergeht. Also eine besonders tolle Situation, aber zumindest geht bei der Impfstoffentwicklung was weiter und hoffentlich gibt es bald Daten zu diesen Impfstoffen und auch zu den Therapeutika. Dann hätte man zumindest was man dort einsetzen kann. Die dritte Story. Bei der dritten News Story geht es um Andes-Virus. Und zwar gab es jetzt wieder eine Andes-Virus-Infektion in Europa. Das hat nichts mit dem Kreuzfahrtschiff zu tun. Das ist unabhängig davon. Und es gibt relativ wenig Informationen dazu. Ich habe das auch nur aus der Zeitung. Aber es wird beschrieben als eine Person, die ein französisch-argentinischer Tourist ist. Touristin. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Die Person ist anscheinend nach Frankreich gereist und war in Frankreich als Tourist in den letzten 2 Juliwochen unterwegs, hatte milde Symptome, ist dann getestet worden und war positiv fürs Andes-Virus. Soweit ich weiß, ist die Person dann weiter nach Spanien gereist, hat jetzt keine Symptome mehr und ist in Isolation. Und da läuft jetzt gerade das Contact Tracing dazu. Also, was die wahrscheinlichste Situation ist, ist, dass diese Person, die aus Argentinien gekommen ist, sich in Argentinien mit Andes-Virus infiziert hat, dann gereist ist nach Frankreich, eben dort symptomatisch wurde und dort getestet wurde. Wie erwähnt, das Contact Tracing läuft. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es da Probleme geben wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es da keine Übertragungen gegeben hat. Man muss abwarten und mal schauen, aber ich glaube nicht, dass da große Gefahr für die Bevölkerung besteht. Aber wie gesagt, die Geschichte ist unabhängig von dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff im Frühjahr. Ja, und bei der letzten Geschichte geht es um eine neue Publikation, die rausgekommen ist in Science. Und zwar haben dort Wissenschaftler der Stanford-Universität in Kalifornien und des ARC-Instituts künstliche Intelligenz verwendet, um ein neues Virus herzustellen. Und das sorgt natürlich für ziemliche Diskussionen. Mal vorweg, das Virus, das die hergestellt haben, ist komplett harmlos. Das infiziert Bakterien, also ist an sich kein Problem. Aber die Methode ist natürlich sehr kontroversiell. Was haben die gemacht? Die haben einen Algorithmus verwendet, der ähnlich ist wie ChatGPT, aber eben auf Genome spezialisiert. Der Algorithmus oder diese künstliche Intelligenz-Software nennt sich Evo. Ich nehme an, das kommt von Evolution. Und die haben diese Software trainiert auf Genomen von Bakterienviren, also Bakteriophagen. Bakteriophage heißt Bakterienfresser übersetzt. Das sind eben Viren, die Bakterien befallen. Und die haben dazu das Genom verwendet von einem Bakteriophagen, der nennt sich VIX174 und eben ähnlichen Bakteriophagen, da gibt es ja sehr, sehr viele. Und die haben eben diese Software damit trainiert und dann haben sie der Software gesagt, na jetzt stell bitte neue Genome solcher Viren her, die auf ähnlichen Prinzipien basieren, was die Genomarchitektur betrifft. Und das Programm hat dann wirklich 700.000 unterschiedliche Genome hergestellt. Das hat man dann gefiltert, sich durchgeschaut, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Bei Teilen davon hat man natürlich gesehen, dass das niemals lebensfähig wäre. Obwohl, bei Viren sollte man eigentlich nicht von Leben sprechen. Man hat dann 285 Genome ausgesucht und die synthetisiert. Also das Programm spuckt ja dann im Prinzip nur eine Genomsequenz aus, die kann man dann synthetisieren, also die kann man chemisch herstellen. Und wenn man die dann in Bakterien einbringt und das Genom funktionsfähig ist, dann bildet sich ein Virus, eben ein Bakteriophage, der sich dann in diesen Bakterien vermehrt und diese Bakterien abtötet. Und von diesen 285 Genomen, die da getestet haben, das sind dann tatsächlich aus 16 Viren entstanden, die diese Bakterien abgetötet haben. Und das ist ja ganz cool. Also die waren ähnlich wie dieser ursprüngliche Bakteriophage VIX174, aber eben neu konstruiert von dieser künstlichen Intelligenz. Wie gesagt, das ist an sich komplett harmlos. Bakteriophagen werden unter anderem auch in klinischen Studien getestet momentan zur Therapie von bakteriellen Infektionen, speziell wenn Leute Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien haben. Und theoretisch könnte man diese künstliche Intelligenz auch dazu verwenden, um solche Bakterienviren herzustellen, die man eben speziell für diese Therapien einsetzen könnte. Also es war eine positive Anwendung. Aber natürlich gibt es da jetzt eine große Diskussion darum, weil hypothetischerweise könnte man natürlich auch diese künstliche Intelligenz nehmen und ihr sagen, schau, hier sind Genome von Influenza-Viren und jetzt stelle ein neues Influenza-Virus her. Und man könnte der künstlichen Intelligenz dann auch sagen, macht so ein Influenza-Virus, dass das Immunsystem von Menschen umgeht. Oder das Tödliche ist als normale Influenza-Viren. Oder infektiöser und leichter von Mensch zu Mensch übertragbar. Und das ist natürlich eine große Diskussion und auch ein großes Problem, weil es dazu zumindest zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in dem Feld keine Gesetze gibt und keine Regulierungen. Und das vor allem verbunden mit der relativ heißen Diskussion über Biosicherheit in den USA führt natürlich zu weiteren interessanten Diskussionen. Ich glaube, über das Thema werden wir in der Zukunft noch mehr hören, weil es eben, wie gesagt, keine Regulierungen dazu gibt und nicht klar ist, wie man künstliche Intelligenz in der Virologie einsetzen kann und einsetzen soll oder eben nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass da ziemlich viel Gutes rauskommen könnte, aber dass mit dem natürlich auch sehr viel Schindluder getrieben werden könnte, wenn das jemand macht, der böse Absichten hat. Also ich glaube, da braucht es Regulierungen und da muss man drüber diskutieren. Ich nehme auch an, dass es dazu in den USA relativ schnell Regulierungen geben wird, weil das eben momentan ein sehr wichtiges Thema auch für die US-Politik ist. Ja, das war's für heute. Vier interessante Themen. Einerseits ein neues Orthopunia-Virus in Schweizer Kühen. Andererseits ein Update zum Bundibugio-Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo, der leider immer größer wird. Eine neue Andes-Virus-Infektion in Europa, die hoffentlich unproblematisch ist. Und künstliche Intelligenz, die Viren herstellt. Also super interessante Themen. Das nächste Mal mache ich wahrscheinlich wieder eine volle Episode zu einem Thema. Kann sein, dass es nicht wirklich um Virologie, sondern um Immunologie geht. Es gab auch eine interessante Publikation vor kurzem, die sich angeschaut hat, wie die Immunantwort auf Tattoos aussieht und ob das zu höheren Krebsraten führen kann. Das ist ein Thema, das ich schon seit einiger Zeit interessant finde und vielleicht mache ich das nächste Mal eine Episode drüber. Ja, wie jedes Mal, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den jederzeit auf Steady unterstützen. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.